Vor der Predigt möchte ich gern noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich, dass wir jederzeit im Gebet zu dir kommen dürfen und wissen, du hörst uns. Und unser Anliegen jetzt vor der Predigt ist, dass du zu unseren Herzen redest. Öffne du unsere Herzen und unser Verständnis für dein Wort. Amen. Vorbilder sind für uns Menschen wichtig. Das erste Vorbild, wo jeder Mensch hat, das sind seine Eltern. Und im Hinblick auf die Erziehung gibt es einen Spruch, der lautet: Du kannst deine Kinder erziehen, wie du willst, sie machen dir eh alles nach. Heute geht es aber in der Predigt nicht um einen Erziehungsvortrag, sondern um ein Vorbild, wo wir aus der Bibel für uns nehmen können, nämlich um den Propheten Elia. Und im Neuen Testament wird er uns als Vorbild für das Gebet hingestellt. Wir lesen dazu Jakobus 5, Vers 16b bis 18. Da steht: Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen solle, und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land, und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Elia war bei den Juden der größte Prophet, neben Mose natürlich, und lebte im 9. Jahrhundert vor Christus. Die Zeit damals im 9. Jahrhundert vor Christus war geistlich gesehen eine katastrophale Zeit. Schon seit über 100 Jahren gab es Könige im Land Israel, die waren alle gottlos, alle gottlos. Und das hat sich natürlich auch auf die Bevölkerung abgeprägt, und das hat man gemerkt, wie die Menschen auf der einen Seite dem lebendigen Gott, dem Gott Israels, dienen wollten, aber gleichzeitig auch Götzen gedient hat. Man hat archäologische Funde gemacht in einem Ort, der heißt Kunchilet Atschrun. Und da gab es so Schriftstücke auf Ton niedergekritzelt, und da wurden dann Segensgrüße vermittelt und die haben gelautet: Der Herr segne dich mit seinem Aschera-Bild. Also eigentlich total widersinnig jetzt aus unserer Sicht. Und diese Funde, die sind eben aus dem 9. Jahrhundert vor Christus, also genau die Zeit, wo Elia gelebt hat. Und es zeigt auch archäologisch, wie da diese Götzendienerei und der Glaube an den Gott Israels beides parallel nebeneinander war. In genau diese dunkle geistliche Zeit hinein hat nun Gott den Elia als Prophet berufen. Und jetzt sollte der Elia zum König Ahab gehen. Und wenn wir aufschlagen im Alten Testament, in 1. Könige 17, da lesen wir davon, dass Elia dem König Ahab ankündigen sollte, dass es nicht regnen solle, bis der Elia es sagen würde. Aber jetzt ist etwas interessant. Im Alten Testament, da lesen wir an keiner Stelle, dass der Elia dafür gebetet hätte, dass es aufhören sollte zu regnen. Und später hat er auch nicht, oder wir lesen im Alten Testament auch nicht dafür, dass er gebetet hat und dann hat es wieder geregnet. Das lesen wir nicht. Hat der Jakobus sich dann geirrt oder hat er die Bibel nicht gut gekannt? Oder wie sollen wir das verstehen? Und noch etwas ist interessant. Auch die Zeitangabe 3 Jahre und 6 Monate, die lesen wir nur im Neuen Testament und nicht im Alten Testament. Also wie ist der Jakobus jetzt mit dem Alten Testament umgegangen? Ganz klar, er hat das Alte Testament ganz wörtlich genommen. Aber wir müssen auch eins bedenken. Der Elia, der war ja einer der größten Propheten, Und vom Elia hat man gewusst, bevor die Geschichten vom Elia überhaupt in der Bibel aufgeschrieben worden waren, das war ja im Volk präsent, und dann gab es auch die mündliche Tradition, die mündliche Überlieferung über den Elia. Und übrigens, Jesus nimmt auch auf die mündliche Überlieferung Bezug, nämlich in Lukas 4, Vers 25, da redet er auch von den 3 Jahren und 6 Monaten, also er nimmt genau dieselbe Zeitangabe, die jetzt nicht im Alten Testament überliefert wurde, und Jesus bestätigt das, also das, was man auch mündlich gewusst hat, auch das war vom Elia. Aber das ist jetzt nicht so unser Fokus von der Predigt. Für uns, wir wollen uns jetzt mal darauf konzentrieren, ein bisschen im Wort forschen. Wo lesen wir im Alten Testament, wie der Elia gebetet hat? Nun, während der großen Dürrezeit, der 3,5 Jahre, da hat der Elia sich ja zunächst am Bachrit vor dem König Ahab verborgen gehalten. Später ist er dann ins Ausland geflüchtet, zu einer Witwe nach Zarpat. Die hat ihn versorgt, durch ein Wunder war das möglich. Und jetzt eines Tages starb der Sohn dieser Witwe. Und in dieser Situation hat Elia gebetet. Wir lesen in 1. König 17, ab Vers 20. Und er rief den Herrn an und sprach: Herr, mein Gott, hast du auch über die Witwe, bei der ich zu Gast bin, so Schlimmes gebracht, dass du ihren Sohn sterben lässt? Und er streckte sich 3-mal über das Kind aus und rief zu dem Herrn und sprach: Herr, mein Gott, lass doch die Seele dieses Kindes wieder in es zurückkehren. Und der Herr erhörte die Stimme des Elia, und die Seele des Kindes kam wieder in dasselbe, und es wurde lebendig. Und was war das Ergebnis von diesem Wunder, von diesem erhörten Gebet? Wir lesen weiter, dass die Witwe sagte: Nun erkenne ich, dass du wahrhaftig ein Prophet von diesem wahren, lebendigen Gott bist und dass Wahrheit in deinem Mund ist. Also wir sehen hier ganz wunderbar veranschaulicht, was der Jakobus davor lehrt: Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und jetzt möchte ich gerade noch ein bisschen eingehen auf das Wort, wenn es ernstlich ist. Weil das kann man sehr schnell missverstehen, zumal das Wort ernstlich auch überhaupt nicht glücklich, total unglücklich, ich mag sogar sagen, falsch übersetzt wurde. Im Griechischen steht für ernstlich das Wort energumena. Und energumena, das erinnert uns an welches deutsches Wort? Energie, natürlich. Und gemeint ist eigentlich, wenn das Gebet wirkkräftig ist, wenn eine Kraft dahinter steht, oder man kann auch sagen, wenn Gott hinter diesem Gebet steht, dann vermag ein solches Gebet viel. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es wirkkräftig ist, wenn Gott dahinter steht. Übrigens im Neuen Testament werden wir ja ab und zu aufgefordert, im Namen von Jesus zu beten. Und genau das ist ja gemeint. Das ist nicht irgendwie mystisch gemeint, dass man am Ende vom Gebet sagt, im Namen Herr Jesus und dann wirkt's, sondern dass wir im Namen von Jesus als Stellvertreter von Jesus beten, dass wir im Willen Gottes beten, und dann steht Gott ja auch hinter dem Gebet und er kann es erhören. Wir sehen im Alten Testament noch ein zweites so wirkungsvolles Gebet vom Elia, weil Gott dahinter stand. Nämlich gegen Ende der 3,5 Jahre, wo es nicht geregnet hat, da lesen wir in 1. Könige 18, ab Vers 36, dass Elia und die Baals und Aschera-Priester wie eine Wette gemacht haben. Wir bauen da einen Altar, machen Schlachtopfer drauf. Der Elia hat da noch ein paar Kessel Wasser drüber gegossen, und dann haben sie gesagt, derjenige Gott, der das Gebet erhört und Feuer vom Himmel fallen lässt, der ist der wahre, lebendige Gott. Und jetzt lesen wir von genau dem Gebet. Und es geschah um die Zeit, da man das Speisopfer darbringt, da trat der Prophet Elia herzu und sprach: O Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass sie heute erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich dies alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist und damit du ihr Herz zur Umkehr bringst. Da fiel das Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und es leckte das Wasser auf im Graben. Auch hier so ein wunderbar wirkungsvolles Gebet, weil Gott dahinter stand. Und auch hier die Wirkung, das Volk erkannte, der Herr ist der einzig wahre, lebendige Gott. Elia hat dann den Auftrag gegeben, alle Ascherer und alle Baalspriester noch zu töten. Das hat man dann auch gemacht. Die Leute in diesem Enthusiasmus haben sich dafür begeistern lassen. Elia war im Auftrag Gottes unterwegs und er betete im Auftrag Gottes. Wir heute, wir leben auch in einer geistlich dunklen, schweren Zeit, wo es nur wenige Menschen gibt, die an den wahren, lebendigen Gott glauben. Und auch in dieser Zeit hat der lebendige Gott uns als seinen Botschaftern, als seinen Zeugen einen Auftrag gegeben, nämlich sein Evangelium, die Botschaft von der Rettung durch Jesus Christus bekannt zu machen. Und auch in unserer Zeit verheißt Gott, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es wirkkräftig ist, wenn Gott dahinter steht. Und von daher ist für uns jetzt die Frage wichtig, wie können wir wirkkräftig beten? Was sind so Gebete, hinter denen Gott steht? Einmal können wir ganz sicher dafür beten, dass Gott uns Mut und Weisheit schenkt, von ihm zu reden. Den Menschen die Botschaft bekannt zu machen, dass Jesus für unsere Sünden gestorben und auferstanden ist und dass er uns ein neues, verändertes Leben schenken möchte. Wir können dafür beten, dass Gott uns nicht nur die rechten Worte schenkt, sondern auch die rechten Taten. Wir als seine Gemeinde sind berufen, Gottes Liebe in der Welt bekannt zu machen. Und das machen wir nicht nur durch unsere Worte, sondern auch durch unsere Taten. Und wir können dafür beten, Herr, zeig du mir, wie ich mit meinen Händen, mit meinen Füßen, mit dem, was ich tue, deine Liebe sichtbar machen kann. Zeig du mir die Werke, die du für mich vorbereitet hast, am Arbeitsplatz oder bei meinen Nachbarn. Denn wenn die Menschen an uns sehen, hey, so wie der sich verhält, so freundlich, so gütig, wie die Person ist, das ist wunderbar. Und jetzt glaubt er an einen guten, gütigen Gott. Das ist interessant. Also durch unsere Taten können wir wie den Boden für unsere Worte vorbereiten und deshalb sind auch unsere guten Werke etwas ganz wichtig und wir könnten so viel, ja viel zu viel machen an guten Werken. Wir wüssten gar nicht, wo anfangen und wo aufhören und deshalb dürfen wir beten, dass Gott uns konkret zeigt, wie wir unsere Zeit und Energie einsetzen sollen. Aber jetzt die Frage, wie sieht es so mit speziellen Gebeten aus, wie beim Elia? Dass da ein totes Kind von den Toten auferstehen soll oder das Gebet, das Feuer vom Himmel herunterfallen soll oder auf so ein Schlachtopfer und so. Sollen wir auch in gleicher Weise beten? Nun, ich muss sagen, der Elia, Der hat ja nicht täglich um schönes Wetter gebetet, dass er draußen Fußball spielen kann bei schönem Wetter. Und der Elia, der hat auch nicht täglich dafür gebetet, dass tote Kinder von den Toten auferstehen. Das war eine ganz besondere Situation, wo Gott ihn geführt hat, so in spezieller Weise zu beten, wo er im Auftrag Gottes gebetet hat. Wir haben denselben Gott wie der Elia. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und von daher kann es auch in unserem Leben sein, dass Gott uns mal in einer besonderen Situation führt. Bete jetzt genau dafür. Vielleicht erzählt eine Nachbarin von ihren schweren Beschwerden gesundheitlicher Natur. Und dann fühlen wir uns innerlich gedrängt. Du, ist es dir recht, wenn ich für dich bete? Ich glaube an den lebendigen Gott, der heute noch handeln kann. Und dann können wir dafür beten. Und es gibt so Momente, wo wir geführt werden, speziell zu beten. Das ist nichts Alltägliches, wie beim Elia, das war ja auch nichts Alltägliches. Aber es kann sein, dass Gott uns so speziell führt. Und da wollen wir das auch annehmen und uns führen lassen. Wir sind Action Biblik. Und das ist etwas Biblisches. Der Elia hat es getan und wir haben denselben Gott wie der Elia. Und auch im Neuen Testament ist uns das verheißen, dass das Gebet eines Gerechten viel vermag, wenn es ernstlich ist. Und von daher wollen wir das auch beherzigen. Das ist ganz interessant, wenn wir jetzt weiterschauen im Alten Testament, wie der Elia noch gebetet hat. Wir finden nämlich im Alten Testament auch eine Stelle, wo der Elia nicht wirkräftig gebetet hat, aber ernstlich. Also er hatte ein eigenes Anliegen, wo ihm wirklich sehr ernst war, aber wo Gott nicht dahinter stand. Das Gebet war deshalb nicht wirkkräftig. Gott hat es nicht gehört. Was war die Situation von Elia damals? Nun, die Priester und Priesterinnen, die wurden da alle getötet und das wurde der Isabel, der Frau vom König Ahab, bekannt. Und jetzt wollte die Isabel den Elia töten. Und der Elia, der ist geflohen vor der Isabel in die Wüste Richtung Beersheba und ist dort unter den Ginsterstrauch gelegen und hat ganz ernstlich zu Gott gebetet. Und das Gebet lesen wir in 1. Könige 19, Vers 4. Er selbst aber ging in die Wüste, eine Tagesreise weit, und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch, und er erbat für sich den Tod und sprach: Es ist genug. So nimm nun, Herr, mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Elia konnte nicht mehr, Elia wollte nicht mehr, Elia hatte keine Kraft. Und er bat sich deshalb von Gott ganz ernstlich den Tod. Doch das war nicht im Sinne Gottes. Gott hatte mit dem Elia noch etwas anderes im Sinn. Was hatte Gott mit dem Elia im Sinn? Nun, zunächst hatte Gott mit ihm im Sinn, ihn wieder ein bisschen auf die Beine zu stellen. Wir müssen uns das so vorstellen, psychologisch würden wir sagen, der Elia ist in eine Erschöpfungsdepression hineingekommen. So viel erlebt, so viel Emotionales und jetzt die Todesdrohung. Und das hat ihm wie den inneren Lebensschub gegeben. Und so in einer Erschöpfungsdepression, da kann man ja nicht allzu viel machen. Und deshalb hat Gott mit ihm eine Therapie angefangen, also eine göttliche Therapie angefangen. Und wie sah die aus? Schlafen, essen, das Essen und das Trinken, das hat ein Engel ihm herbeigebracht. Und manchmal, wenn man so im tiefen Loch ist, das ist einfach eine göttliche Therapie. Schlafen, essen und so weiter. Und sonst nichts Großes tun. Und dann gestärkt von dieser Speise machte der Elia einen Gewaltsmarsch. 40 Tage und 40 Nächte hindurch lief er von Beersheba bis zum Berg Horeb. Könnt ihr euch vorstellen, was das für einen Energieschub dem Elia gegeben hat, da die göttliche Therapie und Speise. Nun, ich zeige es euch mal vor, aber zuvor machen wir ein bisschen Mathematik und Geografie. Beersheba und der Berg Horeb, das sind ungefähr 300 Kilometer, 280. Und jetzt 40 Tage und 40 Nächte, wie viele Stunden sind das? Das 40 mal 24, ist jemand gut im Rechnen? 960 habe ich gehört, sehr gut. Wir machen es ein bisschen leichter, wir runden das auf 1000. Also 300 geteilt durch 1000, da haben wir dann einen Stundendurchschnitt. Wie viele Stundenkilometer hat der Elia zurückgelegt? 300 Meter pro Stunde. Und jetzt nochmal auf eine Minute runtergerechnet. In einer Minute, also 300 Meter durch 60, das macht 5 Meter in einer Minute. Jetzt können wir mal das Tempo vom Elia vor Augen malen. Das ist ungefähr so gewesen. Von hier bis da sind es ungefähr 5 Meter. Und dann habe ich eine Minute Zeit dafür. Ungefähr in dem Tempo. Wahnsinnig, also Schneckentempo, und Berner wäre damit gekommen. Also wahnsinnig ein langsames Tempo. Der Elia hatte nochmal Therapieverlängerung von Gott bekommen. Nochmal 40 Tage und 40 Nächte Ruhe hat er gegönnt bekommen. Und mit was für einem Ziel? Am Berg Horeb wollte Gott dem Elia etwas Wichtiges sagen. In unserem Leben, da gibt es manchmal auch solche Zeiten, wo wir für den Herrn eifern, wo wir uns einsetzen und wo wir dann plötzlich nicht mehr können, keine Kraft mehr haben. Und dann möchte Gott uns stärken. Und dann möchte Gott uns stärken in so Zeiten, wo wir nicht mehr können. Und wie möchte Gott uns in solchen Zeiten stärken? Er möchte uns stärken, dass wir die kleinen, schwachen, langsamen Schritte tun können. Nicht immer heißt es für den Herrn unterwegs zu sein, dass wir mit einem Ferrari unterwegs sind. Sondern manchmal bedeutet das, ganz, ganz langsame, kleine Schritte zu tun, wo wir eigentlich überhaupt nicht sehen, dass es groß vorwärts geht. Und doch stärkt uns Gott für diese kleinen, langsamen, schwachen Schritte. Und den Elia hat er zum Ziel gebracht und uns möchte er auch zum Ziel bringen. Mit den kleinen, langsamen, schwachen Schritten. Gott ist nicht nur dort wirkkräftig am Werk, wo das Große, das Gewaltige geschieht. Gott ist auch im Schwachen und im Kleinen und im Verborgenen am Werk. Und das ist wunderbar, wenn wir das in der Geschichte von Elia beobachten. Und jetzt ist noch etwas interessant, nämlich was der Elia am Berg Horeb von Gott erlebt hat. Gott wollte ja dort mit ihm reden und was hat der Elia dort von Gott zu reden gehört? Nun, eine Korrektur. Der Elia hatte ja eine bestimmte Vorstellung, wie Gott zu wirken hat und Gott hat ihn dort korrigiert. Und die Art und Weise, wie Gott dort mit ihm geredet hat, hat auch wunderbar dazu gepasst. Gott ist ja zuerst ist dem Elia ja ein Erdbeben begegnet und ein großer Sturmwind und ein Feuer und ja, so Großes. Aber in den Dingen war Gott nicht zu finden. Aber dann in einem kleinen, feinen Säuseln, dort ist Gott dem Elia begegnet und hat ihm jetzt etwas gesagt. Er musste ihn korrigieren. Elia hat ja damals die Vorstellung gehabt, ich bin ganz allein übrig gewesen. Wir lesen in 1. Könige 9, Vers 14. Er sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Das war die Vorstellung vom Elia und der und Gott hat ihm sagen müssen, davon lesen wir dann weiter, stimmt gar nicht. Ich habe noch 7000 übrig gelassen, die ihre Knie nicht gebeugt haben vorm Baal und die den Mund von den Statuen da nicht geküsst haben. Wir sehen Elia, dieses wunderbare Glaubensvorbild im Gebet, musste korrigiert werden. Elia ist uns nicht dadurch ein Vorbild, dass er in allem so perfekt und war und alles gut und richtig gemacht hat. Nein, wir sehen auch Fehler und wir müssen davon auch ausgehen, das war nicht die Gerechtigkeit vom Elia, dass er alles gut und richtig gemacht hat. Die Bibel, die lehrt uns, wann wir gerecht vor Gott sind, wenn wir nämlich an Jesus Christus glauben, wenn wir an den lebendigen Gott glauben. Wir sind nicht deshalb gerecht vor Gott und brauchbar für ihn, weil wir mit unserer Kraft viel für ihn machen und möglichst ohne Fehler durchs Leben gehen. Nein, das macht es nicht aus, dass wir vor Gott gerecht sind, sondern dass wir an Jesus glauben. Gott will von uns nicht den Perfektionismus, sondern Gott will uns. Er will uns auch mit unseren Schwachheiten, klar, auch mit unseren Stärken, aber es geht nicht um unsere Arbeit, sondern es geht darum, dass wir ihm zur Verfügung stehen. Und zur Verfügung stehen wir ihm auch dann, wenn wir auf dem Holzweg sind und uns korrigieren lassen. Vielleicht durchlebst du momentan gerade so eine Zeit von der Schwäche, wo du keine Kraft mehr hast, keine Energie, keine Ahnung, wie will Gott mich überhaupt gebrauchen? Schau auf Elia. Gott hat ihn auch in seiner Schwachheit brauchen können. Und wenn du in der Schwachheit bist, denk nicht, Gott braucht mich nicht mehr, sondern sag ihm, Herr, hier bin ich. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich habe keine Kraft, aber mit dem, was ich alles nicht habe, stehe ich dir zur Verfügung. Und dann hat Gott schon seine göttliche Therapie mit dir. Er führt dich seine kleinen, schwachen Schritte, aber er will dich weiterhin brauchen. Und jetzt ist etwas ganz interessant. Dort, nachdem der Elia sich hat korrigieren lassen, hat Gott ihm einen neuen Auftrag gegeben. Was für einen Auftrag hat er bekommen? Er sollte hingehen und verschiedene Leute salben, einmal einen König von Syrien, aber wichtiger für uns, einen neuen König von Israel. Und er sollte den Elisa als seinen Nachfolger salben. Und das zeigt uns noch etwas Wunderbares von unserem Gott auf, nämlich er macht dem Elia deutlich, Elia, schau mal, das Schicksal von meinem Volk ist nicht an diesem gottlosen König Ahab abhängig. Ich setze ihn wieder ab und setze einen neuen König ein. Gut. Wie der Jehu war, das lassen wir mal sein. Und dann macht Gott dem Elia noch was deutlich. Elia, das Schicksal von meinem Volk ist nicht von dir als großen Propheten abhängig. Ich setze einen neuen Propheten, einen Nachfolger von dir ein. Elia, achte gut drauf. Ich selbst führe mein Volk zu seinem Ziel. Und das dürfen wir auch für uns mitnehmen. Gott gebraucht uns als seine Werkzeuge in einer beschränkten Zeit für beschränkte Aufgaben. Aber es hängt nicht an uns, sondern Gott bringt sein Werk zu seinem Ziel. Ja, Gott hat uns einen herausfordernden Auftrag gegeben, in einer dunklen geistlichen Zeit seine Zeugen sein. Aber wir wollen das ernst nehmen. Wir wollen vor unseren Gott gehen und beten, dass er uns offene Türen fürs Evangelium schenkt. Und wir wollen uns ihm zur Verfügung stellen als Werkzeuge. Wir wollen in unserem Auftrag vor Augen haben, dass das Gelingen nicht an unserem Perfektionismus hängt, sondern Gott möchte unsere Hingabe. Er will uns gebrauchen mit unseren Stärken, aber auch mit unseren Schwächen. Und besonders, wo wir uns kraftlos fühlen, müssen wir nicht depressiv werden und meinen, Gott kann mich nicht mehr gebrauchen, sondern wir wollen mit unserer Schwäche zum Herrn Jesus gehen und sagen, und gebrauch du mich oder und therapier du mich oder was auch immer unser Gebetsanliegen ist. Und dort, wo wir uns ihm zur Verfügung stellen, werden wir erleben, wie Gott mit uns und seiner Gemeinde zu seinem großen Ziel kommt. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir ganz herzlich für dieses wunderbare Lebensbeispiel vom Elia, wo du uns gegeben hast. Und du siehst, wo wir jeder auch persönlich stehen, wo wir vielleicht erschöpft und kraftlos sind, wo wir vielleicht manchmal traurig drüber sind, wie die Situation in unserem Land ist, so geistlich trostlos, wo so viele Menschen nicht den Glaubensweg gehen. Wir danken dir, dass wir unseren Blick auf dich, auf dein Wort und auf das Glaubensvorbild vom Elia werfen dürfen, sodass wir wieder ganz neu ermutigt im Auftrag unterwegs sein können, in den du uns gestellt hast, im Wissen, du kommst mit uns, mit deinem Volk, mit deiner Gemeinde zu deinem Ziel, zu seiner Zeit. Amen.